Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Es ist öffentlich, es sind Kameras im Stadion. Und da, finde ich, muss ein erwachsener Mensch in der Lage sein, sich zu benehmen. Weil sonst haben wir Wild West und Anarchie. Geht nicht.
Leid!
Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Reif ist live, liebe Fußballfans, mit schönen Aufregerthemen. Und ich bin gespannt, ob Marcel Reif da die gleiche Temperatur hat wie ich an der Stelle. Wir sprechen ja die Themen vor der Sendung nie ab. Insofern weiß ich auch noch nicht genau, was mir da blüht. In jedem Fall gibt es ein herzliches Willkommen. Guten Tag, Herr Reif.
Herzliches Guten Morgen.
Ich würde sagen, wir fangen bei einer Sendung wie heute einfach direkt an, weil die Themen zu gut sind, um sie länger warten zu lassen auf unsere Diskussion darüber. Wir steigen direkt ein mit dem Trainer von Union Berlin, Nenad Bjelica, und seiner roten Karte gegen Sané. Danach gibt es Transferdiskussionen bei den Bayern. Es geht um Investoren und ein Plakat, was ich persönlich unfassbar beleidigend und beschämend fand. Und die Barca-Krise wird uns beschäftigen, sowie ab und zu ein kurzes Update, was Zverev im Tennis bei den Australian Open macht. Und auch die Handballhelden wollen wir würdigen. Jetzt aber zunächst die rote Karte für Union-Trainer Bjelica. Da wollen wir uns erst einmal anhören, wie er diese Situation darstellt. Also Sané kam ja, wollte den Ball, um schnell einen Einwurf auszuführen. Er beschreibt es so.
Also ich bin in meiner Coaching-Zone. Meine Coaching-Zone, kommt ein Ball zu mir. Ich will den Ball holen und einfach zum Sané geben. Der hat mich geschubst. Der wollte schnell spielen, hat mich geschubst. Und dann habe ich reagiert, so wie ich nicht reagieren sollte, mit meinem Hand auf seinem Gesicht. Und das geht nicht in Ordnung. Und dann geht auch die rote Karte absolut in Ordnung. Habe mich in meiner Coaching-Zone provoziert gefühlt und einfach reagiert, wie ich nicht reagieren sollte.
Können Sie verstehen, dass er sich provoziert gefühlt hat von dem Verhalten Sanés?
Von mir aus.
Das ist eine kurze Antwort.
Ja, von mir aus. Selbst wenn Sané da den Ball schnell haben wollte und das alles nicht mit, Herr Kollege, da könnte ich bitte das Bällchen haben, Dankeschön, so. Das, und dann was? Und das rechtfertigt doch nicht diese Reaktion.
Er hat ihm zweimal ins Gesicht gegriffen?
Ja, und zweimal ins Gesicht gegriffen. Wenn er geschubst hätte, hätte ich gesagt, du, lass mal, Freunde. Und dann wäre es gut gewesen, alle gehen dazwischen und dann gibt's gelb und Wiedersehen. Aber ins Gesicht greifen ist doch, das ist mir wurscht, ob der provoziert wurde oder nicht. Ins Gesicht greifen und dann nochmal nachfassen, damit das auch jeder sieht. Ich habe immer ein Problem, mich moralisch zu entrüsten. Die sind alle unter Testosteron bis unters Dach in so einem Spiel. Und dann gab es diese Elfer-Szene, die strittige kurz davor. Alles gut. Ich will auch nicht mit dieser Vorbildfunktion, ja, will das aber auch nicht immer von mir hertragen. Das benutzen wir immer dann, wenn wir es brauchen. Und dann so. Alles gut. Es ändert nichts. Ein Trainer, also es spielen auch noch die Bayern. Da gucken einige Menschen zu. Es ist Freitagabend, am Samstag ist wahrscheinlich schulfrei. Es gucken auch viele junge Menschen zu.
Mittwochabend in dem Fall.
Abends. Es ist abends. Es ist öffentlich. Es sind Kameras im Stadion. Und da, finde ich, muss ein erwachsener Mensch in der Lage sein, sich zu benehmen. Weil sonst haben wir Wild West und Anarchie. Geht nicht.
Bevor wir gleich auch über das Strafmaß diskutieren, Herr Reif, ich war ehrlich gesagt fast schockiert, dass er sich hinterher nicht bei Sané entschuldigen wollte. Also auch nachdem die ganzen Emotionen raus waren, hat er gesagt, er wird bei seiner Mannschaft um Entschuldigung bitten für sein Fehlverhalten, aber es gibt für ihn keinen Grund, Sané um Entschuldigung zu bitten, aufgrund dieser vorausgegangenen Provokation, wie er sie empfunden hat.
Dann lebt er in einer eigenen Koordinatenwelt, ist aber nicht meine. Wenn ich ihnen ins Gesicht greife, aus welchen Gründen auch immer, und wenn ich mich vergesse, weil ich durchknalle und mache das dann zweimal, dann kommt irgendwann der Moment, also bei mir würde er kommen, das ist mir, davon bin ich ziemlich überzeugt, würde der Moment kommen, wo ich tief durchatme und sage, pass auf, ich fand, wie du dich da genommen hast, bei mir nicht gut, ändert aber nichts daran, ich entschuldige mich bei dir, fertig.
Ein Fall, und damit sind wir bei der Strafe, Herr Reif, der gerade automatisch immer hinzugezogen wird, ist Norbert Meyer. 2005 war das. Er war damals in einer Auseinandersetzung mit dem Kölner Albert Streit und hat ihm eine Kopfnuss gegeben und danach selber so getan, als sei auch er getroffen worden. Hat also erst selbst agiert und dann noch eine Schwalbe oben drauf gelegt. Klar, ein anderer Fall. Trotzdem schaut man, wie damals umgegangen wurde, 3 Monate Berufsverbot. Also nicht nur eine Sperre für ein Spiel, das heißt, man durfte nicht auf der Bank sein, sondern der durfte sich 3 Monate nirgendwo blicken lassen, hat dadurch auch den Job damals verloren. Und jetzt entscheidet der DFB Mindestmaß 3 Spiele Sperre nur für den Union-Trainer mit der Begründung, es hätte vorher eben ein sportwidriges Verhalten von Sané gegeben, der übrigens auch die gelbe Karte bekommen hat.
Korrekt.
In der Situation.
Wahrscheinlich zu Recht. Alles gut.
Was sagen Sie zu den 3 Spielen?
Nicht zu begründen. Und nützt niemandem. Im Gegenteil, richtet richtig Schaden an. Weil da frage ich mich, ab wann gibt es 6? Was muss der dann machen? Seid ihr verrückt geworden? Also das, sorry. Nochmal, ich stehe hier nicht rum und sage so, jetzt aber richtig Berufsverbot und schafft ihn weg. Und also da bin ich immer ein bisschen entspannter. Aber das ist doch eine banale Geschichte. Der tut etwas, was man einfach nicht tun kann. Weder Spieler, noch Trainer, noch sonst irgendjemand. Weil sonst, nochmal, da kommt dann wirklich Vorbild. Dann kommt der kommende Sonntag und morgens um 10 auf Deutschlands Jugendfußballplätzen, was alles möglich ist und was nicht. Und da echauffieren wir uns zu Recht, weil wir sagen, da ist langsam, muss man da wirklich mal genauer hingucken, was sich manche Eltern und Trainer erlauben. Und hier hast du es, wie gesagt, on National TV, in color, Großaufnahme, 2-mal greift jemand einem anderen Menschen ins Gesicht. Und dafür gibt's 3 Wochen Sperre. Wie ist das nochmal? 2-mal gelb wegen Trikot ziehen und Notbremse, also irgendwie mal einen wegchecken und danach gibt's Minimum 2. Verhältnismäßigkeit stimmt nicht. Ich muss doch irgendwie begreifen können, was die Idee dahinter ist. Kann ich aber nicht.
Würden Sie Fehlverhalten eines Trainers noch mal anders sanktionieren grundsätzlich als das eines Spielers, weil er eine andere Rolle hat, weil er auch selbst nicht auf dem Platz steht und ich sage mal in der Zweikampfsituation vielleicht auch mal so hart getroffen wird, dass das, was nicht der Fall sein sollte, aber ein Fehlverhalten, ich sag mal möglicherweise begünstigt. Also muss man einen Trainer anders bestrafen als einen Spieler oder sagen Sie da?
Ich sag mal so, grundsätzlich folge ich Ihnen, weiß ja, worauf Sie hinaus wollen. Und das so gefühlsmäßig bin ich da auch auf dem Trip. Aber jetzt sagen wir mal so, es gibt ja auch Spucken zum Beispiel. Solche Dinge passieren Gott sei Dank alle 10 Jahre. Aber wenn sie passieren, dann bitte so. Und da möchte ich dann keine Unterschiede mehr machen. Wer sowas, ob das dann der Spieler ist und wer, ist mir wurscht. Jemand, der das macht, da würde ich dann nicht mehr, das ist aber der Spieler, das ist der Trainer. In einem langen oder größeren Spektrum bin ich bei Ihnen. Der Trainer ist da draußen in Zivil. Und ja, der ist unter Strom. Und ja, der soll auch seine Mannschaft coachen und Emotionen und alles, was wir wollen doch auch Emotionen, Authentizität. Aber ins Gesicht fassen, ja, finde ich schon. Da muss ein Trainer muss ein paar Regularien in sich haben, von außen nicht über dermaßen über die Stränge zu hauen. Und das ist etwas anderes, als wenn dir jemand gerade absichtlich oder unabsichtlich den Knöchel getroffen hat und das richtig wehtut und du dann im Schmerz über den Zapfen haust.
Union und auch Trainer Bielica haben wenig überraschend die 3 Spiele und 25.000 Euro Geldstrafe akzeptiert. Sollte Union trotzdem noch ein Zeichen on top setzen und ihn in irgendeiner Form bestrafen, sanktionieren?
Mache ich nicht. Ich schlage Union nichts vor. Union läuft allerdings mit bestimmten Werten durch die Welt, was bemerkenswert gut ist und wird von vielen auch gut geheißen und gemocht. Die müssen wissen, das sollen sie mir bitte selber begründen, was sie, wenn sie etwas tun oder etwas nicht tun und ob das dann vereinbar ist mit ihrem Wertekanon. Und wenn da ein Misston drin ist, der den Kanon dermaßen stört, dass man gar nicht mehr hinhören mag, dann werden sie, denke ich, mit entsprechenden Reaktionen leben müssen.
Wir kommen auf Union später nochmal zurück, liebe Fußballfans. Geht da um ein Plakat der Bayern Ultras gegen deren Präsidenten. Wollen jetzt aber zunächst sprechen über den FC Bayern und die Transfersituation. Da ist ja einiges los. Die Art und Weise, wie da öffentlich die Verhandlungen stattfinden, werden wir gleich auch nochmal thematisieren. Aber zunächst eben die frische Nachricht. Rechtsverteidiger Sacha Boey, ein Franzose, der derzeit bei Galatasaray Istanbul spielt, soll es jetzt also sein für etwa 20 Millionen Euro Ablöse. Galatasaray hat vor 2,5 Jahren eine gute Million für den Franzosen bezahlt, hat 19 Spiele in dieser Saison gemacht, ist kein U21-Nationalspieler, gerade bei den Franzosen. Ein, Herr Reif, für mich sehr überraschender Name, sage ich ehrlich, von dem ich bislang noch nie was gehört hatte.
Keine Schande, für mich auch keine Schande, ich auch nicht. Wenn das so ist.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Nein,
beweist das unsere Ahnungslosigkeit oder zeigt das Bayerns Verzweiflung?
Nein. Dazwischen gibt es noch, die haben gescoutet und haben geguckt und hatten sich ja eine Liste erstellt und da ist er hoffentlich drauf gewesen. Und nicht, irgendjemand hat ihnen nicht gesagt, so, pass auf, ihr kriegt Trippier nicht, Mukele kriegt ihr auch nicht. Wir haben da noch so einen rumlaufen irgendwo, was haltet ihr denn von dem? Sondern ich denke schon, dass sie eine Liste hatten, die sie abgearbeitet haben. Allerdings öffentlich, das muss ich auch sagen. Also das kannte ich von den Bayern früher mal anders. Jetzt keine 5 Minuten später weißt du, ja, wir sind jetzt, und dann sagen sie ja nicht, wir sagen gar nichts. Ach so, ja, aber ihr müsst auch nichts sagen, weil Trippier kostet so viel, das wollt ihr nicht, dann wollt Newcastle möchte aber das. Du hast das Gefühl, das läuft alles auf dem Ticker in Echtzeit. So, wenn der gut ist.
Und um da einmal ganz kurz zu bleiben,
20 Millionen ist noch nicht ablösefrei. 10 Millionen ist heute ablösefrei.
Ich habe nicht nur die Bayern lange Zeit so wahrgenommen, dass wenn sie mit einem Spieler einig waren, ich sag mal zu 98% der Fälle, dann auch der Transfer vollzogen wird. Jetzt hatten wir die Situation mit Palinha im August schon. Jetzt Trippier wollte angeblich auch zu den Bayern, auch Mukiele, Sie haben es gerade angesprochen. Warum hakt es da? Sind die Bayern, man könnte auch positiv formulieren, gerade wirtschaftlich in Grenzen unterwegs, wo sie wirklich sagen, das ist unser letztes Angebot und fertig? Es ja, und gibt das, nach außen nicht so ein dolles
im
Bild.
Im Idealfall läuft das deckungsgleich. Also in dem Moment, wo man sich mit dem Spieler einig ist, hat man auch in etwa abgeklärt, was das kosten würde. Also so würde ich versuchen, es zu machen. Ich weiß nicht, wie das heute sich, das hat sich verändert. Oder wir alle sind, es gibt ein paar Experten, ich frage mich immer, Romano, das ist für mich so eine...
Fabrizio Romano
ist für mich so eine Kultfigur, mit der ich nicht zu greifen irgendwie, aber der sitzt in jedem Büro drin. Also ich meine, nochmal, wenn ich eine Idee habe, gut, dass die Bayern Rechtsverteidiger suchen, ist jetzt nun nicht so ein Geheimnis. Und das weiß ich nicht, aber auf der Welt laufen in jeder Mannschaft, wenn nicht irre, Rechtsverteidiger rum. So, der weiß aber immer genau oder teilt es der Welt jedenfalls mit. Bayern ist sich mit Trippier einig, so der will auch kommen.
Wobei und unser Fußballchef Christian Falk da auch ganz gut unterwegs ist.
So, das glaube ich ja. Deswegen frage ich mich, wo sind diese Löcher, die es früher offenbar nicht gegeben hat? Früher, weiß ich nicht, kriegtest du mitgeteilt? Oder so Frank Baumann ist für mich so, wir teilen mit, wenn es was mitzuteilen gibt. Zack, so bei Werder. Heute denkst du, was mitzuteilen gibt, brauchst mir nichts mitteilen, wir wissen doch. Jetzt habt ihr Boey, das ist offenbar geklärt. Jetzt hoffentlich ist das jetzt geklärt. Sonst wird es wirklich ein bisschen farceartig. Und irgendwann gehen auch irgendwelche Transferfenster zu. Also es wird ja Zeit langsam.
Trotzdem muss man festhalten, Boey kann nicht die erste Wahl gewesen sein, weil sonst hätte man da doch vor 2 Wochen angegriffen.
Das wissen wir jetzt auch. Boey wird es auch wissen. Die Fangemeinde wird es wissen. So, vielleicht überrascht er uns aber alle und sagt, der ist jung, der ist jünger als die beiden anderen.
23 Jahre.
Ja. Mukele ist, glaube ich, 26, ne, oder was, glaube ich. Trippier wäre schon der ältere Herr gewesen, ein erfahrener Engländer. Jetzt sagte ich, die Bayern gehen ganz auf die Insel, nachdem sie früher nur Holländer, dann Franzosen, so, und jetzt ist British Time. Aber offenbar, der muss gut sein. Für 20 Millionen, also nochmal, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Bayern dermaßen verzweifelt sind, dass sie sagen, komm, wurscht, her damit. Irgendeiner muss kommen.
Wie war Ihr erster Eindruck von Dier beim 1-0-Sieg gegen Union?
hat intelligenterweise, aber er ist alt genug, nur die Bälle gespielt, von denen er wusste, dass sie
auch da ankommen. Mir auch am Fernseher aufgefallen, er hatte eine sehr hohe Passquote, glaube ich.
Eine sehr hohe Passquote, die hätten wir beide auch gehabt an dem Abend. Was aufgefallen ist, ist das Interview danach. Da dachte ich, sag mal, welche Sprache spricht der? Der hat doch lange in London gelebt, aber der ist in Portugal geboren. Also in England machen sie sich enorm lustig über seinen deutschen Akzent schon in seinen englischen Antworten.
Puh, aber also, Sie können das gar nicht lüften. Ich habe das auch mitbekommen. Es hat damit zu tun, dass auch schon immer sein Britisch leicht angehaucht war mit.
So, weil er in Portugal geboren ist. Und also, jetzt gucken wir mal. Eine Statur hat er und sie werden ihn nicht geholt haben, weil er nichts kann, sondern Tuchel kennt ihn aus der Premier League. Der wird ihnen wahrscheinlich helfen.
Unfachliche Bemerkung. Bemerkenswert finde ich noch die Ähnlichkeit mit De Ligt. Die beiden in der Innenverteidigung, so. Das hat schon was von Zwillingen.
Doch, dann.
Jetzt haben wir es auch genug analysiert.
Ist gut für Upamecano, dann muss er sich nicht umgewöhnen.
Wollen wir noch mal auf das Spiel der Bayern kommen? Es gab da eine interessante Analyse von Thomas Tuchel vor dem 1:0 gegen Union, in der er sehr anschaulich, wie ich finde, beschreibt, welche Herausforderungen die Bayern gerade haben und wie schwierig es ist, eine Überzahl hinzubekommen. Achten Sie mal drauf, Kernsatz ist für mich, dass Gleichzahl die neue Überzahl ist. Thomas Tuchel.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ansonsten, wir haben zweimal gegen tiefstehenden Block gespielt, in einem 5-3-2 verteidigt mit eben diesen zwei Spielern. Sie haben völlig recht. Dadurch war viel Gleichzahl in der letzten Reihe, was für mich eigentlich nicht das große Problem ist, weil ich finde, wir können auch gerne in 5 gegen 5 nehmen, in 6 gegen 6 nehmen, wenn sich unsere Außenverteidiger dazu einschalten. Und wir sollten immer bereit sein, die Mannschaft weiß das auch, wir sollten immer bereit sein und immer bereit sein, in einer Gleichzeitsituation offensiv ins Risiko zu gehen. Dieses Selbstvertrauen sollten wir immer haben und sollten wir immer nehmen. Wir können nicht erwarten, gegen tiefstehenden Block nur durch Passspiele in Überzahlsituationen zu kommen. Das geht, wenn, dann nur durch einen superschnellen Seitenwechsel. Da machen wir im Moment ein bisschen zu viel Fehler und sind ein bisschen zu ungeduldig in der gegnerischen Hälfte und suchen vielleicht auch zu lange nach der Überzahlsituation, die es vielleicht so gar nicht gibt. Wir haben, wie gesagt, es waren jetzt zweimal ein tiefer Block mit 5, ein tiefer Block mit 3 Mittelfeldspielern davor. Da ist vielleicht die Gleichzahl die neue Überzahl. Also da musst du das einfach nehmen. Dann musst du und wir sind gut genug, wir sind individuell gut genug, wir sind schnell genug. Dann müssen wir noch konsequenter, noch hungriger, noch mehr Laufwege für den anderen machen, um Bewegung in diese letzte 5 zu kriegen, um wirklich aus dem 5 gegen 5, aus dem 6 gegen 6 diese eine 1 gegen 1 Situation zu gewinnen, die dann plötzlich ein 6 gegen 5, ein 5 gegen 4 draus macht. Und wir müssen mehr auf der Suche sein nach der kleinen Zahl, weil wenn sie erstmal 6 gegen 6 sehen oder so, dann denken sie, ist schwer. Aber wenn sie in 2 gegen 2 sehen, schaut es schon anders aus. Also ich glaube, in 2 gegen 2 können wir immer nehmen. 3 gegen 3 können wir immer versuchen zu nehmen. 1 gegen 1 soll man noch aggressiver nehmen. Aber da gelingt es einfach den Gegnern zu gut und auch zu einfach im Moment, uns den Mut zu nehmen, uns das Tempo zu nehmen und unser Spiel zu verlangsamen. Und dadurch wirkt es dann sehr statisch und wird dann on top noch sehr fehlerhaft im Moment.
Ich höre ihm ja wahnsinnig gerne zu, ja. Aber er packt auch viel rein.
Ja, puh.
Gleichzahl ist die neue Überzahl.
Ja. Da werden Sie mich nicht hinlocken.
Ich will Sie nicht locken.
Da muss ich so lange nachdenken, dann lege ich mich schlafen erstmal. Da brauche ich erstmal eine Pause als älterer Mensch. Der tiefe Block, 5 Mann. Also machen wir es kurz. Bayern ist gegen Union zu Hause Favorit. Wie sie auch Favorit waren gegen Werder Bremen. die stellen sich erstmal alle hinten rein. Wenn sie es nicht tun, sind sie verrückt. Dann kriegen sie 6, 7, 8 Stück. Das haben schon andere probiert.
Das ist auch seit 50 Jahren übrigens so gegen Bayern.
So, also stellen die sich hinten rein und die Bayern müssen da drauf zulaufen. Und wenn sie alle drauf zulaufen, ist hinten dran Platz. Und diesen Platz, die Restverteidigung, musste man ja auch noch lernen, da haben sie, lassen sie zu viel zu, immer wieder. Und es wird schwer bleiben. Also gegen, sie werden das noch lange haben. So Halbfinale Champions League, glaube ich. Da könnte es mal einen erholsamen Abend geben. Da könnte es sein, dass die Gleichzahl, Überzahl, Unterzahl so bei 2-2 und dass man sich dann ein bisschen Räume, dass man angeboten kriegt, weil der Gegner versucht, auch ein Spiel zu gewinnen und erstmal nicht, es nur nicht zu verlieren. Inklusive Lazio Rom jetzt in der nächsten Champions League Runde wird es, fürchte ich, auf einen tiefen Block gehen und dann ist die Gleichzahl die Überzahl und 6-6 und 7-7 und du wirst auf die zulaufen und dort hinten ist wenig Platz und das tut weh und dann müsste halt ein Coman mal mit einem Dribbling an einem Mann vorbeikommen. Musiala müsste mal wieder so ein bisschen wissen, wann es gut ist, wann es nicht gut ist, wann man es schneller mal abspielt und so ähnliche Dinge.
Ist der Kern, den er anspricht, Herr Reif, dass eben der schnelle Seitenwechsel gerade bei Bayern nicht gelingt? Denn das bietet ja genau die Chance, wenn ein Gegner sich verschiebt, durch einen schnellen Seitenwechsel eben rauszukommen aus diesem 2-2, 3-3, wie er es nennt. Ist das eher ein Problem im Zentrum gerade, dass die Bälle zu langsam, es wird angenommen, dann schaut man, manchmal hat man, finde ich, gerade beim Zugucken so den Eindruck, also die müssten doch einfach schneller spielen.
Es ist berechenbar. Du guckst und weißt genau so, jetzt wird er ihn dahin spielen. Und der schnelle Seitenwechsel, das ist ein langer, das sind 40 Meter etwa, 50 Meter. Das muss sich einer zutrauen. Möglicherweise ist es das im Kopf, dieses Zutrauen und dann auch die Präzision und die Leichtigkeit. Komm, ich hau mal einen 50 Meter. Können die das alle? Im Training spielen die den Ball 50 Meter auf dem Bierdeckel. Aber im Spiel ist das alles dann, und dann willst du den Fehler nicht machen, und da hast du gerade gegen Werder verloren. Das ist alles gut nachzuvollziehen. Es ändert nur nichts daran. Es ist Bayern München. Und du quälst dich 70 Minuten wieder gegen Union. Ja, das wirkt, anfangs dachtest du, ja, so könnte es gehen. Dann haben sie nach der Pause mal so, wo das Tor fiel. Und danach wird's wieder statisch. Dann nimmt Kimmich will den Ball haben, dann kriegt er ihn auch und dann spielt er nach rechts und dann spielt er mal auf Guerrero nach links. Dann
Schweinsteiger hatte auch mal so eine Phase im Zentrum, wo er sehr darauf bedacht war, ich hole mir überall den Ball, ich nehme ihn an.
Aber nicht an Kimmich nur festmachen. Es ist insgesamt, fehlt eine Leichtigkeit und dann auch 1-1. Wirklich, Coman, im Moment weißt du genau, was der macht. Also hast du das Gefühl, wenn du zuguckst. Und da müssen mal wieder ein paar Dinge passieren, die wir nicht vorher ahnen und schon, das ginge noch. Aber vor allem der Gegenspieler nicht.
Aber war es bei Ribéry und Robben nicht auch so, dass eigentlich alle wussten, was passiert, aber die haben das so gut und so schnell umgesetzt,
so,
dass sie sich trotzdem durchgesetzt haben? Und auch bei Sané, finde ich, habe ich immer noch den Eindruck, im Normalfall gewinnt er sein Dribbling.
Ja.
Das ein oder andere Mal bleibt er hängen, aber so, bei welchem
Dribbling ist das nicht der Fall? Und dann müsste er noch in seine Schüsse, wenn er sie dann endlich abgeben kann, auch eine gewisse Präzision reinkriegen. Aber sie permanent drüber zu donnern, ist, nochmal, da fehlt so diese Selbstverständlichkeit. Es ist fehlerhaft. Das Bayern-Spiel ist immer noch sehr fehlerhaft. Wenn Sie mal andere Ligen gucken, so City und so Premier League Topclubs, das ist habe ich so einen Eindruck, es ist weniger fehlerbehaftet. Und bei den Bayern ist das jetzt alles so, es ist so 0-1 gegen Werder und dann 1-0 gegen Union. Mhm. Das, genau so fühlt sich das an. Das ist alles.
Und jetzt in
Augsburg. Wir müssen jetzt den Keller aufräumen. Und dann müssen wir oben mal den Dachstuhl. Da sieht's auch nicht gut aus. Also lass uns jetzt mal Frühlingsputz. Und den werden Sie sehr bald brauchen, weil nochmal, die Gegner werden nicht schwächer.
Wir schauen einmal auf die Tabelle, die jetzt ja, wie sagt man so schön, begradigt wurde durch das Nachholspiel Bayern gegen Union.
Fragen Sie mal die Bayern, ob die begradigt finden, so wie sie da ist.
Guter Einwand, denn wir haben jetzt aktuell 4 Punkte Vorsprung für Bayer Leverkusen gegenüber den Bayern. Dann, das ist wirklich schade, schon 10 Punkte hinter Bayern Stuttgart, 11 Punkte hinter Bayern als zweiten Leipzig und die Dortmunder mit 2 Siegen auf einem guten Wege haben jetzt auch 33 Punkte. Aber auch da muss man festhalten, 15 Punkte hinter Leverkusen nach 18 Spieltagen. Gucken wir mal, wie es am Wochenende weitergeht, wenn die Bayern also dann nach Augsburg müssen. Und am 10. Februar ist es, glaube ich, soweit, haben wir das Spiel Leverkusen gegen Bayern. Wird sicherlich noch häufiger bis dahin Thema hier in der Sendung sein.
Wird dem Himmel begradigt.
Da wird sich zeigen, wer hier wen begradigt.
Mhm.
Jetzt sind wir nochmal in der Allianz Arena und wollen uns beschäftigen im Zuge der Investorendiskussion, die gerade in Deutschland geführt wird, was für ein Plakat es da ins Stadion geschafft hat. Aus meiner Sicht beschämend für die Bayern-Ultras, aber auch die Bayern selbst müssen sich fragen lassen, wie das freigegeben werden konnte. Es richtete sich gegen den Union-Präsidenten Zingler. Er wurde hier in Stasi-Uniform abgebildet und mit einer Schweinenase verunstaltet. Dazu der Text, lieber ein Gewinner sein, als Kritik zu äußern am Investoren hofierenden Stasi-Schwein. Damit ist gemeint, Zingler war 3 Jahre bei einem Wachregiment, das der Stasi unterstellt gewesen ist zu DDR-Zeiten. Und der Spruch selbst richtet sich gegen die Ultras von Union, denen also die Bayern hier unterstellen, sie schweigen zu der problematischen Vergangenheit, sie schweigen dazu, dass Zingler grundsätzlich Investoren in der Bundesliga begrüßt. Sie schweigen dazu, weil es ihnen wichtiger ist, dass ihr Verein Erfolg hat. Der Reihe nach, Herr Reif, dieses Plakat, erfüllt das den Tatbestand der Beleidigung?
Ich würde mich beleidigt fühlen, ja.
Gefühlt, das meine ich. Ich will Sie nicht als Juristen hinzuziehen, sondern also geht das,
jemanden als Schwein
geht das über Meinungsäußerung hinaus?
Für mich ja. Also gut, jetzt wollen Sie ja am konkreten Ding bleiben. Dann können wir ja wieder allgemeiner werden. Aber jetzt am konkreten Ding, wenn Sie mich als Schwein bezeichnen, kriegen Sie mit mir ein Problem. Ich halte das für solche Dinge für unerträglich. Und jetzt dann doch wieder weiter noch. Ist das der Ton, in dem wir uns diesem eigentlich ganz hübschen Fußball, diesem Sport, diesem sehr hübschen, wollen wir uns so miteinander umgehen? Wollen so einen Trainer, Spieler ins Gesicht greifen? Aber nochmal, ich will das nicht alles vermengen. Nur das passt jetzt gerade. Das ist leider jetzt in der Ballung ist es so. Wollen wir uns, und in dieser Tonalität wollen wir uns darüber unterhalten, über Investoren und über Zukunft. Das ist eine Katastrophe für diese Gesellschaft, für eine freie Demokratie. Denn wir haben freie Meinungsäußerung. Das gibt's anderswo nicht so. Wir haben das. Aber wir diskutieren nicht mehr. Also das Thema Investoren zum Beispiel, finde ich, wird nicht mehr diskutiert, sondern da gibt's nur gute und schlechte. Die einen zeigen mit dem Finger auf den anderen. Da gibt's kein Abwägen, kein was brauchen wir, was wollen wir, sondern da gibt's nur die pseudo-reine Lehre. Und das wird pseudo-religiös durchgezogen und dann wird geschwiegen 12 Minuten und dann kommt reflexhaft nach 12 Minuten kommt scheiß DFL und dann denkt, vorher ist es still, mir ist es manchmal lieber, es ist still statt Dauergesänge, aber das ist wieder ein anderes Thema, ist mein Geschmack. Nur diese, wenn das so durchgeht, wenn die Bayern jetzt als Club so etwas tolerieren, dann muss ich sagen, Freunde, tut mir nur einen Gefallen, dann werde ich mich daran gewöhnen und mich ein bisschen zurückziehen von dem Ganzen, aber kommt mir dann nicht mit Werten. Und das ist, wenn Sie, die Diskrepanz zwischen dem, was ich da so sehe und was da passiert und dem, was mir immer wieder und nicht nur bei den Bayern vorgebetet wird an Werte und wir stehen für Werte und wir stehen alle wofür. Das ist doch öffentlich. Das ist zu sehen. Ich weiß nicht, ob es abgenommen war. Ich hoffe nicht, ich hoffe für den ruhmreichen FC Bayern nicht, dass das so abgenommen und so durchgewunken worden ist, sondern dass das wie Pyrotechnik und anderer Scheiß reingeschmuggelt worden ist, weil sonst falle ich vom Glauben ab. Also.
Wir hatten die Situation am Samstag in Bochum, Herr Reif, wo es darum ging, dass ein Plakat vor Fluchtwegen war.
Genau, und Dankeschön für den Satz. Darum ging es offenbar. Nee, darf ich Ihnen widersprechen? Wissen Sie, um was dort ging?
Bitte.
Der VfL Bochum spielte gegen VfB Stuttgart, wenn ich nicht irre. Darum ging's. Fußballspiel. Es ging um ein Bundesligaspiel, 3 Punkte. Wer mehr Tore schießt, hat gewonnen. Ich danke, ich bitte, Wiedersehen. Nächste Woche, nächstes Spiel. Und Sie sagen mir jetzt, darum ging's. Das verstehen Sie? Ich weiß genau, was Sie meinen. Aber
schon
in der
klar,
Tat.
Ich weiß, was Sie meinen.
In der Tat. Darum ging's. 42 Minuten lang stehen sie im Januar, frieren sich den Hintern ab, Spieler, die vorher geschwitzt haben und dann so, die stehen da, holen sich eine Grippe oder sonst was, Zerrungen, irgendwas, weil ein Plakat, ein Fluchtweg nicht ganz frei lässt. Und diejenigen, die das aufgehängt haben, im Übrigen Gäste in diesem Hause dort, sind nicht willens, das abzuhängen. Und der Hausherr ist, weil er sagt, oh, da gibt's eine Eskalation, ist weder willens noch in der Lage zu sagen, aus die Maus. Bei mir zu Hause hängt ihr das nicht auf. So, und das, darüber diskutieren wir, gucken uns dann 42 Minuten diesen Irrsinn an. Wir sind auf einem schicken Wege in dieser Bundesliga.
Und auf den Weg möchte ich noch mal hinaus, Herr Reif, weil Sie auch gerade das Wort der Eskalation angesprochen haben. Ich habe gerade ein sehr ungutes Gefühl, was die Diskussion zwischen Ultras, Vereinen, der Umgang miteinander, wie Sie gesagt haben, mit welchem Ton wollen wir diskutieren? Mhm. Ich finde es auf der einen Seite bemerkenswert und bin fast stolz darauf, dass der deutsche Fußball eine kontroverse Debatte darüber führt.
Absolut.
Was ist der richtige Weg?
Und schauen Sie, Nein zu Investoren in der DFL, darüber Investoren unerwünscht. Das ist doch eine Meinungsäußerung, das ist doch völlig d'accord.
Und auch ein wichtiger Punkt, der
absolut
von den Fans immer
völlig
wieder...
Völlig in Ordnung. Und dann muss man sich zusammensetzen und sagen, aber passt auf, das bedeutet allerdings Folgendes und das bedeutet das. Oder gibt es eine Möglichkeit, könnt ihr euch einen Kompromiss vorstellen? So. Das alles ist gut, die Leute auch mitnehmen, ihnen das erklären. Aber wenn das in dem Moment endet mit... Scheiß DFL, Investorenschweine, was weiß ich alles. Das ist alles. Das
ist Ihr Eindruck, ob es, ich sage bewusst, manchen Ultragruppierungen wirklich um diese Investorenfrage geht? Oder ist das einfach gerade auch so ein bisschen die Machtfrage, die wir sind dagegen, wir haben unseren eigenen Bereich, wir geben hier den Ton an? Also
die Veranstaltung findet so statt, wie wir es für richtig halten.
Wie kommen wir da raus? Im Sinne aller Beteiligten. Ja? Also keiner hat was gegen Stimmung und gegen Identifikation mit einem Verein.
Absolut.
Auch das ist ja eine, finde ich, sehr positive Entwicklung, dass wir sehen, nur weil sportlicher Erfolg bei einem Verein wegbleibt, führt das in vielen Fällen nicht dazu, dass die Fans wegbleiben, sondern es gibt eigentlich eine größere Treue, eine stärkere Identifikation mit dem Verein als solches. Eine
absolut
durchweg positive Entwicklung an der Stelle.
Und das gibt es bei solchen Vereinen und bei anderen Vereinen. Heißt es, du pass auf, das können wir uns nicht leisten. Wir sind ganz woanders. Wir müssen, bei uns der Erfolg nur das Hauptziel und das heißt Champions League Qualifikation oder sonst was. Die Probleme haben andere nicht. Ja, ich fürchte, irgendwo, vielleicht ist es ja auch die Mehrheit im Stadion. Also die 42 Minuten keine Lust hatten, auch selber zu frieren und dazu warten. Wenn die mal sagen würden, und zwar wirklich als Mehrheit, Freunde, das geht zu weit. Das muss aufhören hier. Sonst bleiben wir mal weg. Irgendwo, ich sehe es für so, ich halte es für so verfahren mittlerweile. Und nochmal, das bildet vieles ab, was in dieser Republik passiert in der Diskussionskultur, die wirklich für mich einen schlimmen Schaden genommen hat. Und mittlerweile, wie gesagt, gibt es nur noch Lagerdenken. Also die Guten, die Schlechten und umgekehrt. Jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen. So kommen wir in keinem Punkt weiter.
Letzter Punkt dazu. In dieser Woche hat der VfB Stuttgart 10,4% an Porsche verkauft, Werder Bremen 18% an eine Investorengruppe, zu der unter anderem auch Frank Baumann gehört. Wenn man es konsequent zu Ende denkt, müssten die Fans vom Werder und VfB eigentlich an diesem Wochenende Scheiß SVW und Scheiß VfB rufen, weil hier werden Investoren ins Boot geholt.
Wenn das so ist und Fluchtwege abhängen, so zuhängen, dass man dann wieder 42 Minuten nicht spielen kann. Das wäre dann in sich konsequent und schlüssig. Ich weiß es nicht. Wenn das nicht mehr möglich ist, dass man bei Werder Bremen oder beim VfB Stuttgart intern mit den Fans, mit den Ultras, Vorsicht, mit den Ultras, solche Dinge nicht bespricht und sich dann auf einen Nenner einigen kann, dann wird das auch für diese Clubs eine Zerreißprobe, die sie nicht aushalten können. Wenn das wirklich die Konsequenz ist, und dafür spricht manches, dass die Stuttgarter, die Kranzstadt der Kurve, und bei Werder Bremen die Ultras sind ruhige Ultras in Bremen im Vergleich. Wenn die dann ausflippen, dann weiß ich nicht, die entfernen sich doch, dann stimmt, ich weiß nicht, es gibt doch keine gemeinsame Basis mehr. Also bisher dachte ich immer, die Basis ist, dass da unten Fußball gespielt wird. Mittlerweile ist das so, Werder Bremen guckt, dass sie in der Liga bleiben, der VfB Stuttgart.
Mittel zum Zweck.
Ja. Und da,
wir werden sehen, was das
aber Sie haben recht, es geht, glaube ich, wir sind inzwischen bei Machtproben angelangt. Es geht wirklich um die Machtfrage, wer für wem gehört der Fußball, so dieser Idiotenspruch. Der Fußball gehört sich selber und niemandem.
Und super Schlusswort.
Ja.
in diesem Punkt zumindest, denn wir haben noch die Barca-Krise unter anderem für Sie. Da gab es in dieser Woche auch eine bittere Nachricht im Pokal Copa del Rey. 2-4 Niederlage bei Athletic Bilbao. Mein Kollege Bruno Kostka fasst zusammen.
Ein großer Pokalabend in Bilbao. Athletic in Rot empfängt Barcelona im Viertelfinale der Copa del Rey und setzt die Katalanen von Beginn an unter Druck. Das 1-0 durch Guruseta nach gerade einmal 37 Sekunden. Barca-Coach Xavi schnell bedient. Doch der 32-malige Pokalsieger schlägt zurück. Ping-Pong im Strafraum. Lewandowski hält den Fuß rein, mit etwas Glück das 1-1 nach 26 Minuten. Und Barca setzt nach. Das ist Lamine Jamal. Das 16-jährige Supertalent lässt Xavi wieder jubeln. Tolles Solo, tolles Tor, der Favorit führt zur Pause mit 2-1. Nach der Halbzeit Bilbao wieder am Zug. Der erneute Ausgleich, Sunset per Kopf und das Stadion bebt. In der Schlussphase hat Barca den Sieg auf dem Fuß, Lamine Jamal erobert den Ball. Doch daneben, Xavi kann's nicht glauben. Das Drama geht in die Verlängerung. Und hier trumpft Bilbao auf. Inaki Williams setzt nach, 3-2 für den Außenseiter. Und damit nicht genug. In der letzten Minute Athletic mit dem endgültigen Knockout, dieses Mal Nico Williams, 4-2. Bilbao ringt Barca nieder.
Barca verliert und steht jetzt wirklich vor schweren Tagen, schweren Wochen. Wir haben es häufig in den letzten Sendungen hier schon angesprochen. Wollen jetzt einmal noch Trainer Xavi zuhören, der da schon einen Satz sagt, der besonders aufhorchen lässt. Geht um seine eigene Zukunft.
Pues como todos los entrenadores de equipos grandes. Está claro, ¿no?
Heute bin ich stolz auf unsere Mannschaft, da wir gegen eine wirklich starke Mannschaft und einen herausragenden Trainer wie Ernesto Valverde, der außergewöhnliche Arbeit leistet, uns sehr gut behauptet haben. Es war ein hart umkämpftes Spiel, in dem es uns schwer fiel, nach vorne zu kommen und Torchancen zu erschaffen. Dennoch haben wir bis zum Schluss gekämpft, auch mit vielen jungen Spielern im Team. Daher empfinde ich gemischte Gefühle von Stolz und Enttäuschung, da ist alles dabei. Unsere Mannschaft befindet sich im Aufbau, da wir einen kleinen Kader haben und viele junge Spieler einsetzen. Trotzdem glaube ich, dass dies erst der Anfang von etwas ganz Großem ist, wie Ihr Kollege bereits erwähnte. Wir verfügen über eine Generation sehr talentierter Spieler, die sich unabhängig davon, ob ich als Trainer bleibe oder nicht, weiterentwickeln werden. Ich bin überzeugt, dass Barca eine vielversprechende Zukunft hat.
Denkt Xavi gerade zu sehr ans Morgen?
Kollege hat er nicht weiter übersetzt. Oste, entrenador o no. Entweder, ob ich jetzt Trainer bin oder nicht. Barca hat eine große Zukunft. Er ist ein Kind von Barca, von A bis Z. Und er wird eher den Platz freigeben, wenn er das Gefühl hat, er kommt nicht weiter. Und im Moment können Sie sich die Liga angucken. Da sind Sie hinter Girona und vor allem Real. Ich weiß, glaube ich, 9 Punkte. Die Meisterschaft wird's nicht. So, FC Bayern. Die Meisterschaft, wenn es die Bayern, man, die Meisterschaft, der Pokal, Bayern. Wenn die Pokal auch nicht. Was bleibt? Champions League gewinnen, Barca mit der Mannschaft unwahrscheinlich. Bayern, mal gucken. Also es ist für jeden Trainer dann schwer, Argumente zu finden. Und nochmal, bei Xavi ist es noch mehr, weil er hat sich breitschlagen lassen, zu kommen, diesen Aufbau zu machen. Frage ist, haben Sie die Geduld? Sind Sie wirklich ein großer Club? Daran wird man es messen. Und haben diese Geduld. Weil dort passiert wirklich ein Umbruch mit 16-Jährigen, 17-, 18-Jährigen. Aber die Mischung stimmt nicht. Lewandowski ist nicht 17, sondern zwischen diesen, der muss er irgendwas schaffen. Und das geht im Moment, geht's leider schief.
Wir gucken einmal auf die Entwicklung unter Xavi. Es ist jetzt ja die 3. Saison, in der er am Start ist, wie sich da seine Bilanz entwickelt hat. Und besonders spannend ist zu sehen, was sich bei den Gegentoren tut. Denn da war ja Barca speziell in der Saison 22-23 mit 0,91 geradezu italienisch unterwegs und der Wert ist jetzt auf 1,32 in dieser Saison angestiegen. Ist Xavi gerade so ein bisschen auf der Suche, Herr Reif, nach dem, was er eigentlich, was für eine Mannschaft will er? Also,
sie sind noch keine Mannschaft. Nochmal, er sagt, betont es ja nochmal, es ist ein Aufbau, Umbau, Umbruch. Und das bedeutet, da sind keine. Und hinten, wenn die bei einem Gegentor, machst du es am besten fest. Natürlich. Also, wenn du ihnen zuguckst, du siehst die einzelnen Talente. Du siehst, was so ein Junge da mit 16, was der da schon kann. Und das ist ja nicht der Einzige. Gibt ja noch Agabi und noch ein paar andere. Das ist hinreißend. Aber es ist fragil. Und das ist doch völlig klar bei so jungen Spielern. Und die Mischung stimmt noch nicht. Die Alten führen noch nicht. Lewandowski.
Was ist mit Lewandowski los?
Hat mit sich selber zu tun. Weil, geholt als, der haut uns 50 Tore rein,
dann sind wir erstmal geliefert.
Und dann sind wir Meister. So. Und dann gewinnen wir den Pokal und die Champions League, das schauen wir uns aber nochmal an. Aber könnte auch sein. So. Und dann kommt irgendwann mal der Moment, wo Lewandowski nicht trifft, weil, die alle sagen, die anderen, mal gucken, ob wir Lewandowski 50 Tore schießen lassen. So. Und das alles führt zu, was macht der? Und Xavi muss das Ganze managen. Und im Moment hast du nicht das Gefühl, dass das, sie haben Spiele hin und wieder, wo es funktioniert oder Phasen in Spielen. Und danach wieder ist es zu wenig. 4 Tore, selbst in der Mitverlängerung. Bilbao ist okay, ist ein Vierter, das ist schon eine bemerkenswert gute Mannschaft. Nur, und die Stimmung da in San Mamés, ich kenne die, war mal da, das ist großartig da im Baskenland. Aber 4 Dinger kassierst du und das ist nicht das erste Mal.
Am Wochenende 4-2 zwar gewonnen bei Betis Sevilla, aber auch
wieder
2 Gegentore.
Und wieder sich eher durchgewürgt. Also, im Moment, wie gesagt, es wird abgeprüft, sind sie ein Verein, der mal auch so eine Phase mit den Fans durchhält. Wir sind im Umbruch, bedeutet, wir gewinnen dieses Jahr mal nichts, aber da passiert etwas. Das, was Xavi da eben in der Pressekonferenz gesagt hat. Ob er Trainer ist oder nicht, daran werde ich es messen.
Es passiert gerade jede Menge im deutschen Sport, liebe nicht nur Fußballfans. Hier erweitern wir bewusst die Runde. Aktuell spielt Zverev Halbfinale bei den Australian Open, hat den ersten Satz gegen Medvedev gewonnen. Heute Abend ein EM-Halbfinale im Handball gegen Dänemark. Und Herr Reif, plötzlich können wir auch Skifahren. Strasser gewinnt 2-mal Slalom, unter anderem den Klassiker in Kitzbühel am letzten Sonntag. Wenn Sie gerade so von oben auf den deutschen Sport gucken, 2024 ist ja ein besonderes Jahr, gerade mit der Handball-EM, dann die Fußball-EM im Sommer, Olympia in Paris, richtig schöne Sommerspiele werden das. Wie ist da Ihre gefühlte Temperatur aktuell? Noch kann ja auch im Halbfinale heute viel kaputt gehen bei verschiedenen Sportarten.
Geht's dann kaputt oder sagen wir, komm, Halbfinale war doch okay?
So war's gemeint. Der Traum vom Titel.
Deswegen will ich es nur weiterziehen. Ja. Bleiben Sie dann noch Helden? Held ist immer so ein großes Wort. Ist Held Synonym für Sieger? Oder kann man auch heldenhaft mal ausschalten? Gefallene Helden haben einen großen Charme. So, Zverev hat die große Chance, Djokovic ist nicht im Finale im Übrigen, sondern Sinner. Das heißt, und Sinner hat er öfter geschlagen schon, Zverev. Also, das ist eine große Chance. Er hat ein sensationell gutes Turnier gespielt in Melbourne. Down Under. Und von daher finde ich, ob das gleich Held ist, aber toll. Macht Spaß zuzugucken. Handballer haben, die weiß ich nicht, die machen, lassen es richtig krachen, nach oben wie nach unten. Haben tolle Spiele, dann haben sie wieder weniger. Jetzt Dänemark ist heute Abend sowas vom Favorit. Und da kannst du Heldenstatus kriegen. Und wenn nicht, haben sie trotzdem viel Spaß gemacht. Das kann doch Sport auch leisten, oder? Nicht so. Und Strasser, dass wir wirklich wieder jemanden haben, der nicht einmal einen Sensationslauf oder 2 Läufe, sondern keine 14 Tage danach nochmal gewinnt den nächsten Slalom. Das ist schon toll. Und das alles rechnen wir der deutschen Fußballnationalmannschaft vor.
Ich weiß doch, ja, aber
natürlich, darauf wird es doch rauslaufen. Und sagen, nehmt euch mal ein Beispiel. Und ja, warum auch nicht? Ein bisschen nachdenken, interdisziplinär. Das gab doch früher mal Trainer, die ganz clever waren, die sich mal einen Hockeytrainer geholt haben und mal da reingeguckt haben. Basketballer sind, glaube ich, gar nicht so schlecht, haben gar nicht so schlecht abgeschnitten.
Weltmeister,
absolut. Weltmeister. Wie habt ihr es gemacht? Was ist Das kann natürlich so ganz falsch sein. Guckt mal, was macht so ein Einzelsportler, um zu gewinnen, Tennis, Ski, was macht eine Mannschaft mit dem Spirit so, was machen die Basketballer rein taktisch, technisch. Könnte helfen eben fürs Sommermärchen, also für eine gute Ehe.
Das wäre so schön.
Für eine gute Ehe.
Hoffen wir einfach, dass es weitergeht. Drücken allen natürlich die Daumen. Zverev aktuell in Melbourne, heute Abend unseren Handballern. Und auch beim Ski gucken wir jetzt ganz anders hin. Dann sind wir am Ende dort, wo wir immer am Ende sind, nämlich bei den Tipps von Marcel Reif zum Bundesliga-Spieltag. Wir beginnen heute Abend Eintracht Frankfurt gegen Mainz 3:0. Dann am Samstag klassisch 15:30 Augsburg-Bayern 0:2, Stuttgart-Leipzig.
Eigentlich.
Eigentlich. Das sind ja alles eigentlich Tipps.
Ah.
Sie sind ja.
Ist noch nicht, so ist es noch nicht. Es ist nicht, steht nicht fest so.
Na gut, der Hinweis, Dankeschön. Sollten wir den jedes Mal noch
erwähnen, ja, bitte, ja? Ohne Gewehr am besten hinterher.
Bevor die Menschen ihr Geld versenken, ja, im Zusammenhang bei Wettanbietern. Ja. Stuttgart-Leipzig 1:1, Wolfsburg-Köln 3:0, Werder-Freiburg 1:1, Hoffenheim-Heidenheim 2:1, Leverkusen-Gladbach 2:0 und am Sonntag dann Union-Darmstadt 2:1 und Dortmund gegen Bochum 3:0. Nun denn. Schauen wir, was draus wird.
Nun denn.
Was dieses Sportwochenende an Diskussionsthemen bringt. Herr Reif, Ihnen vielen Dank fürs Kommen heute. Ihnen sagen wir auch Dankeschön, ob es als Fans des Podcasts ist oder dieser Sendung bei Bild.de oder YouTube. Freuen uns immer, wenn Sie dabei sind. Und am Montag um 10:30 sind wir wieder für Sie da. Bis dahin, alles Gute, genießen Sie das Wochenende.